Die Frage, wie gehen Italien und Deutschland zusammen? Wie sieht Mussolini den Marsch auf Berlin, beziehungsweise der gescheiterte Marsch auf die Feldherrnhalle in München? Die würde ich auszoomen und sozusagen aus italienischer Perspektive aufgreifen, nämlich mit der Brille Mussolinis, der sich als Vater des Faschismus natürlich mit diesem dritten Weg, den er international präsentiert und auch etabliert, der sich natürlich in einer sehr starken und dominanten Vorreiterrolle sieht, der durch seinen Machtzuwachs sich auch gerne schmeicheln lässt von anderen Staatsmännern, der den Faschismus beschreibt als Nicht-Exportartikel, aber gleichzeitig weiß, dass weltweit in über 40 Ländern faschistische Gruppierungen und teilweise auch Parteien bestehen, die sich eben an dem italienischen Modell orientieren.
In dieser Folge von Geschichte Europas setzen Dr. René Mörle und ich unseren Blick auf das faschistische Italien fort und blicken heute auf die Außenpolitik und Italiens Weg in den Zweiten Weltkrieg. Dabei geht es auch um das Verhältnis zwischen dem Papst und dem Duce, aber natürlich fokussieren wir uns auch auf das komplexe und wechselhafte Verhältnis zwischen Nazi-Deutschland und dem faschistischen Italien, das als ein Teil der Achse Kriegspartner Hitlers werden wird. In den Shownotes findet ihr Wege, mir Fragen, Feedback und Kommentare zuzusenden. Ebenso gibt es dort eine stets aktuelle Liste inhaltlich verknüpfter Folgen und Hinweise, wie ihr mich bei der Produktion von Geschichte Europas unterstützen könnt. Mit einer einmaligen Spende bei PayPal, einer Kaffeespende bei Ko-fi oder einem monatlichen Beitrag bei Steady helft ihr mir sehr dabei, meine wöchentliche Folge zu produzieren. Denn an diesem Podcast hängen die Büromiete meines Coworking Spaces, die Abos bei StudioLink, Podigy, Auphonic, Clean Voice, WeTransfer und weitere Ausgaben. Viel davon kann ich schon mit euren Steady-Mitgliedschaften und PayPal-Spenden abfedern und dafür möchte ich auf jeden Fall hier auch nochmal Danke sagen. Und damit genug der Vorrede, los geht es mit der Folge. Begonnen hatte ich mit einer Frage nach Mussolinis Selbstdarstellung und der Propaganda im In- und Ausland nach der Machtkonsolidierung der 1920er Jahre. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Aufnahme aus dem März 2025.
Wir hatten ja bis jetzt sozusagen mit der Etablierung des faschistischen Regimes diese Phasen abgedeckt, wie Mussolini zur Macht kam, wie er sie konsolidierte, wie sich das totalitäre Regime entwickelt hat. Und da haben wir auch schon Propaganda mit angerissen, die einfach einen wichtigen Faktor eben für diesen Duce-Kult, für diesen Führerkult und wenn man so will, auch die Faschisierung der Gesellschaft bedeutet hat. Und die Propaganda spielt auch eine ganz entscheidende Rolle für die Vorbereitung der Außenpolitik Mussolinis. Da kann man aus Forscherperspektive erstmal zu feststellen, dass es sich um ein sehr großes Thema handelt, um ein heterogenes Thema, das in dieser Form auch nicht komplex als ein Bild in der Forschung behandelt wurde. Also die Einzelereignisse, wie zum Beispiel Italiens Krieg in Spanien, die Teilbesetzung Jugoslawiens, der Abessinienkrieg oder auch Ereignisse wie die antisemitischen Rassengesetze, auf die wir bestimmt noch zu sprechen kommen, sind in der Forschung wirklich gut behandelt. Das gilt auch für die Achse im Krieg oder zu den verschiedenen Verträgen, die Italien unter Mussolini außenpolitisch geschlossen hat. Es ist jetzt aber mit diesem Fokus nochmal auf die Außenpolitik, auf die ich heute mehr eingehen will, auch ein Punkt, dass ganz viel nicht aufgearbeitet wurde. Zum Beispiel die Kriegsverbrechen in Libyen und Abessinien und dass diese Verharmlosung der Verbrechen in der Nachkriegszeit eben auch daher rührt, dass Italien selbst von Deutschland 43 bis 45 besetzt worden ist und man eben auch den Fokus ganz bewusst auf die NS-Verbrechen gelegt hat. Dennoch, also Leute wie Carlo Gentile, Brunello Mantelli, Adam Mattioli, Max Smith, Stanley Payne, Lutz Klinkhammer und Jens Petersen zeigen eben, dass die Forschung auch gerade international zur Außenpolitik, aber eben auch zur daran geknüpften Propaganda schon gut aufgestellt ist. Also, um Ihre Frage aufzugreifen, wie gehe ich an dieses Thema der Propaganda im Kontext Außenpolitik heran? Man kann versuchen, das chronologisch aufzuarbeiten. Man kann nach der Zielsetzung Mussolinis fragen. Man kann aber auch, was ich sehr lohnenswert finde, die rassenpolitische Perspektive mit hineinnehmen. Denn Mussolini brauchte, ja, wie eigentlich alle modernen Politiker, den Zuspruch aus der Bevölkerung, aus Teilen der Bevölkerung und wie gesagt mit der Konsolidierung des totalitären Regimes weiterhin auch den Rückhalt, Zustimmungswerte, die vor allen Dingen eben der propagandistische Apparat generieren sollte. Aber gleichzeitig musste die Politik auch liefern, also innen- wie außenpolitisch war Mussolini gefragt, Versprechungen einzuhalten, Verbesserungen zu bringen, aber eben auch sich abzuheben. Also dieser Populismus-Effekt hatte schon viel mit Präsentation, Inszenierung zu tun. Auch Misserfolge konnten positiv gedeutet werden. Der Punkt ist, dass einerseits der Apparat funktionierte, der Mussolini als unfehlbar dargestellt hat, ihn andererseits als volksnah dargestellt hat und dann aber eben auch auf seine Politik verwies. Und das war ein Faktor, den die Menschen spüren konnten. Wir hatten das letzte Mal über die Weltwirtschaftskrise geredet, dass Italien da einigermaßen gut rauskam, weil Mussolinis Wahlversprechen, den bürokratischen Apparat zu entflacken und die Staatsausgaben zu reduzieren, tatsächlich einigermaßen effizient umgesetzt wurde. Die Entbehrlichkeiten nach innen jetzt ausklammernd, das sieht man ja auch heutzutage andernorts, was Bürokratieabbau, was dem für eine Rolle beigemessen wird. Und im Endeffekt, genau, geht es bei Mussolini darum, wie inszeniere ich mich, aber wie wirkt auch meine Politik? Und da kann man sagen, dass wenn es innenpolitisch nicht so funktioniert, wie es vielleicht versprochen wurde, der Fokus oder Umschwenk auf die Außenpolitik eigentlich eine klassische Herrschaftsstrategie ist, also von inneren Problemen ablenken, indem man sozusagen den Zusammenhalt der Bevölkerung verbessert durch ein außenpolitisches Ereignis. Und das passte eben ganz gut zu diesem rassenpolitischen Anspruch Mussolinis, der ja für diesen Politikstil, den er etablierte, eine Zäsur bedeutete. Also das hatten wir auch schon angesprochen. Er hat versucht, international auch den Faschismus als dritten Weg zwischen Kommunismus und Kapitalismus zu etablieren. Und er hat außenpolitisch Sachen fortgesetzt, die Vorgängerregierungen begonnen haben, vor allen Dingen mit Blick auf Kolonisation und Expansion und das Streben Italiens, anerkannte Großmacht im europäischen Kontext zu werden. Aber er bedeutete eine Zäsur im Stil, in der Umsetzung, wie er außenpolitisch vorging. Und da spielt wiederum der Rückhalt in der Bevölkerung eine große Rolle, denn Mussolini hat eine Vision kreiert. Er hat einerseits diesen Brückenschlag zur Antike ins Zentrum seiner Politik gerückt und gesagt, dass Italien im Endeffekt das Recht hat, in Anknüpfung an das antike Rom groß zu sein. Und er hat schlichtweg den Mittelmeerraum als italienische Hemisphäre deklariert, vom sogenannten Mare Nostrum gesprochen und eben mit dieser Vision gezeigt, wo er hin will und das auf eine Art, die weite Teile der Bevölkerung mittragen sollte. Und zwar mit einen populistischen, geradezu populären Anspruch, nämlich, dass man einen Anspruch darauf hätte, dass Italiener nicht nur historisch, sondern eben auch von ihrer Physiognomie her, von ihrem rassenpolitischen, von ihrer rassenpolitischen Konstitution her geeignet seien, als mediterranes Volk in auch heißen Regionen regieren zu können, dass man trotzdem, wie es dann auch in dem späteren Rassenprogramm hieß, der arischen Rasse zuzuordnen seien. Also alles Schlagwörter, die uns schwer an den Nationalsozialismus erinnern und die ja als Pseudowissenschaften gleichzeitig Gänsehaut kreieren. Und trotzdem war es ein neues Selbstbewusstsein, das Mussolini der Bevölkerung damit anheimkommen lassen wollte. Also es wurde auch als Superiorità, also Überlegenheit, beschrieben. Und es war vom neuen Italiener, vom neuen italienischen Mensch die Sprache. Und das passte auch alles in die Zeit, in der eben die internationale Eugenik mit Kongressen in New York, London, weltweit eben Anthropologen, Kriminologen, Psychologen, Wissenschaftler jedweder Couleur zusammengezogen hat, um eben diese Frage zu beantworten oder zu forcieren, wie kann man, ja salopp gesagt, den Genpool von Bevölkerung verbessern, wie kriegt der Staat Verfügungsmasse, auch gerade nach dem Ersten Weltkrieg, wie kann man eine hohe Bevölkerungszahl garantieren, in der möglichst viele wehrfähige Personen, Männer zu generieren sind. Also im Blick auch immer dieser nationalistische Aspekt und eben dieses Recht des Stärkeren. Und das hat Mussolinis Politik gekennzeichnet. Das hat sein ganzes Auftreten gekennzeichnet. Das hat dazu geführt, dass er in der Propaganda sich primär hat in Uniform präsentieren lassen, auch schon bevor der Zweite Weltkrieg ausbrach, einfach weil es eine Kampfansage war, weil er zeigen wollte, dass er als ehemaliger Kriegsveteran, aber auch als Politiker und auch als Rhetoriker und wie es auch seine Gestik artikulierte, kämpfen wollte. Und das hat dazu geführt, dass seine Reden gut inszeniert waren, gut vorbereitet waren und zu Massenereignissen wurden, zu großen Spektakeln. Und ja, man kann also diese Inszenierung und diesen Führerkult ganz klar mit innen- und außenpolitischen Zielen verbinden. Ich würde gerne in diese außenpolitische Richtung weitergehen und festhalten, dass Italien eben als verspätete Nation, die 1861 eben gegründet wurde, einen gewissen Nachholbedarf hatte. Und das haben auch schon die Vorgängerregierungen unter Mussolini mit Expansionen und kolonialistisch-imperialistischen Unternehmungen, insbesondere in Afrika, gezeigt. Und Mussolini erweiterte dieses Konzept um diese Vision, die ich gerade formuliert habe, eben in Anknüpfung an die Antike, aber mit zunehmendem Populismus und zunehmender Popularität des Faschismus eben auch über diese Formel des Faschismus als europäischem Exportmodell, als dritten Weg und dann zunehmend auch in Konkurrenz zum Nationalsozialismus, ganz spezifisch eben auch um die Deutungshoheit. Wer ist sozusagen das Original? Wer ist der Vater des Faschismus? Und auch hier ging es dann wieder über die Rhetorik hinaus um das Liefern, um territoriale Expansion, um Einfluss in Europa und darüber hinaus. Und da spielte er dann als sozusagen letzte Phase die Achse dann wiederum eine Rolle, in der Italien an der Seite des Deutschen Reiches über Europa hinaus eben an deutschen Welteroberungsplänen partizipierte. Also dieser Nachholbedarf an Territorien, an Größe, an Geltung, der Hunger nach Raum, der war schon ein Leitmotiv von Mussolinis Politik. Und das konnte nur funktionieren, wenn er innenpolitischen Rückhalt hatte. Wie gesagt, das totalitäre System war auch institutionell darauf ausgerichtet, ihn als unfehlbar hinzustellen. Es gab Unterdrückungsorgane. Wir hatten die Geheimpolizei erwähnt, den Einparteienstaat, dass Faschisten sozusagen in den Staat integriert wurden, obwohl es sich überwiegend um kriminelle Karrieren, Personen handelte, die eben aus dem sozialen Off nun in Ämter und staatstragende Positionen gespült wurden. Die haben also mit diesen Zustimmungswerten für die faschistische Partei, die mit allen Unterorganisationen zur Mitte der 30er Jahre fast die Hälfte der italienischen Bevölkerung, also fast 22 Millionen von 44 erfasst hatte, die haben dazu beigetragen, dass Mussolini diesen Rückhalt hatte. Die Opposition, hatten wir besprochen, war im Endeffekt neutralisiert. Die Gewerkschaften wurden verstaatlicht. Also das Setting war da, um eben über diese innenpolitische Konsolidierung hinaus nach außen zu wirken. Und wie gesagt, eine erfolgreiche Außenpolitik war ja auch als Vision zuträglich für die weiteren Machtambitionen Mussolinis. Also seine Außenpolitik, auch seine Innenpolitik war demnach stark ideologisch konnotiert. Und dieser rassenpolitische Anspruch nach Lebensraum, der war etwas Neues. Der bedeutete eine Zensur und eine Abgrenzung zu der klassischen, sagen wir mal, Kolonialpolitik, die Vorgängerregierungen betrieben haben. Und man kann auch unter diese Zäsur subsumieren, dass die Mittel dieser Politik nach innen und außen radikal waren. Mussolini hat im Endeffekt alle finanziellen, militärischen und auch menschlichen Ressourcen ausgeschöpft, um nicht nur an einem, sondern mehreren Kriegsschauplätzen gleichzeitig eben diesen Anspruch zu vertreten, dass Italien nicht nur zurück ist, sondern dass der Faschismus eine neue Epoche einleitet. Und das hat er ja auch ganz deutlich gemacht, als 1929 sozusagen der klassische gregorianische Kalender ersetzt wurde durch die neue Zeitrechnung, das Jahr 1, 1922, als Mussolini an die Macht kam. Und ja, daran sah man, dass dieser gewisse Größenwahn eben auch in die Gesellschaft hereingetragen wurde und gezwungenermaßen auf Zuspruch stieß, aber Mussolinis Popularität wuchs, vor allen Dingen eben mit Höhepunkten, außenpolitischen Höhepunkten, wie der Eroberung Abessiniens, des heutigen Äthiopiens, auf das wir noch zu sprechen kommen. Das war 1935, also gerade mal 2 Jahre, nachdem Hitler an die Macht kam. Und da kann man wieder, wie ich das auch schon in einer der ersten Folgen betont habe, feststellen, dass einfach vieles von dem, was in Italien passiert war, Vorbildfunktion hatte. Und auch Deutschland war eine verspätete Nation und versuchte, Territorien in diesem imperialistischen Kampf um Prestige mit Kolonien teilzunehmen. Trotzdem ist eben in dieser Beziehung Deutschland-Italien, auf die wir noch kommen, erstmal diese Dominanz Mussolinis entscheidend, bis zumindest zum Zweiten Weltkrieg, bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Und hier setzt Mussolini einfach darauf, dass er als Führungsperson, wie gesagt, eine neue Zeitrechnung etabliert hat. Er ist totalitär, er hat die Gesellschaft faschisiert, militarisiert und ist eben gerade über die Propaganda omnipräsent. Also es ist ein Führerkult, mit fast religiösen Zügen, der mit Mussolinis Konterfei an öffentlichen Plätzen, mit der faschistischen Symbolik, mit Uniform, dem irgendwann verpflichtend werdenden römischen Gruß für Staatsbedienstete, mit der Auflösung aller Jugendorganisationen, auch der kirchlichen, die dann komplett vom faschistischen Regime etabliert werden. Auch hier die bereits angesprochene Vorbildfunktion für Hitlerjugend und Kraft durch Freude. Also die Gesellschaft ist da eingespannt und gerade auch diese Jugendorganisation führt dazu, dass wir hier Generationen von ideologisch indoktrinierten Italienerinnen heranwachsen sehen, die das Regime dann auch weitertragen und die Mussolini eben als die Führungsperson wahrnehmen, als die er sich darstellt.
Wie viel von dieser Idee des Mare Nostrum und des ausgreifenden Einflusses Italiens basiert auf diesem
gefühlt, dass man nach dem Ersten Weltkrieg nicht seinen gerechten Teil bekommen hat, dass man diese verspätete Nation des 19. Jahrhunderts ist. Und wie viel davon ist auch noch so ein propagandistischer Rückgriff auf das alte römische Imperium?
Die Italiener hatten ja diesen hohen Blutzoll im Ersten Weltkrieg und sind eigentlich territorial mit dem Umschwung weg von der Koalition mit Deutschland und Österreich, dem Dreibund, hin zur Entente, also dem Bündnis mit Frankreich und England, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges trotzdem gut bedient gewesen. Man kann jetzt feststellen, dass sozusagen seit der Gründung des Nationalstaats Italiens 1861 ja verschiedene Expansionen stattgefunden haben. Da war einmal die Erweiterung des Mutterlandes selbst, also 1870-71 kam ja der Kirchenstaat hinzu. Dieses Territorium hat sich der neue italienische Staat einverleibt und damit eben in der Mitte Italiens eben ja dieses heutig uns bekannte Territorium abgerundet. Und dann kam aber mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges und dessen Ausgang noch, dass also Teile des ehemaligen Habsburger Gebiets in Italien hinzu, im heutigen Italien. Und dann gab es, wie gesagt, diese Strömung innerhalb der italienischen Bevölkerung, die auch die Politik mitgetragen hat, dass man trotzdem zu wenig Territorien erhalten hätte. Also die Venezia Giulia fiel an Italien, Teile Istriens. Und Fiume war ja diese Stadt, die weiterhin mit einer mehrheitlich kroatischen Bevölkerung noch ja Teil Italiens werden sollte, es nicht wurde. Und das sind diese inneritalienischen Erweiterungen. Und dann parallel greifen die Vorgängerregierungen Mussolinis, also auch die liberalen nationalen Ministerpräsidenten in Richtung Afrika. Und hier spielt eben der, wenn man so will, Eritrea-Krieg eine Rolle, auch für Mussolini später. Denn die Italiener schaffen es nicht über Eritrea hinaus, also das wird eingenommen, dann auch Äthiopien für sich zu gewinnen. Also diese Niederlage bei Addis Abeba 1896, die sitzt tief in der Volkswürde. Und da kann auch der Gewinn Eritreas als Kolonie, als verhältnismäßig kleiner Kolonie eben nicht hinwegtrösten. Italien ist beteiligt am Boxeraufstand in China. Es gibt den italienisch-türkischen Krieg 1911-12. Und wie gesagt, mit dem Ersten Weltkrieg eben dann diese eigene Gebietserweiterung. Man kann dann für die weiteren Ambitionen Italiens auf den Libyenkrieg verweisen, der beginnt 1922 und endet mit einem italienischen Erfolg 1932 und der beginnt eben vor Mussolinis Regierungsantritt. Und das ist eben einer der Momente, in dem die neue faschistische Blockregierung ja noch mit anderen Parteien zusammen auf Kompromisse angewiesen ist und wirklich auch in diesem Prozess hin zur Totalisierung des Staates am alten Parteiensystem oder am politischen System festhält, sich den Spielregeln in gewisser Weise anpasst, koaliert, Kompromisse eingeht. Und das wirkt sich auch auf die Kriegsführung in Libyen aus, die wirklich wesentlich radikaler gestaltet wird, in der sich die italienische Generalität auch austoben kann. Und hier sieht man dann eben, dass tatsächlich diese Außenpolitik, dieses Prestige, das man erreichen will, verbittert erkämpft wird. Und da kommt eben eine Wende durch diese Vision, die Mussolini kreiert, hinein. Es ist jetzt nicht mehr die Unzufriedenheit der Bevölkerung, dass dieser Krieg so lange dauert, dass es viele Rückschläge gibt, sondern es ist jetzt diese Vision, die in Richtung der folgenden Kriege auch in Abessinien, aber eben auch im ganzen Mittelmeerraum erfolgt, die von diesem Lebensraum spricht, die von diesem Mare Nostrum spricht. Und die wird auch geknüpft an eine Siedlungspolitik. Dieser Spazio Vitale wird also durchaus ernst genommen. Und die geht einher mit einem Überlegenheitsgefühl, dass in dieser faschistischen Manier einfach auch keine Rücksicht auf die indigene oder einheimische Bevölkerung nimmt. Es kommt zu systematischen Enteignungen, Vertreibungen, Ermordungen, Genoziden. Und das ist was ganz lange in der Forschung oder auch in der italienischen Selbstwahrnehmung ausgeklammert geblieben ist. Also wenn man jetzt gleich vielleicht noch ein bisschen intensiver auf diese Kriege eingeht und auch auf die Kriegsverbrechen Italiens, denke ich, sind viele relativ überrascht zu hören, nicht nur in welcher schnellen Abfolge das passierte, sondern wie viele Länder tatsächlich davon betroffen waren und auch in welchem Umfang Mussolini Truppen entsendete, wie viel Geld in die Hand genommen wurde und was das auch für Italiens Rolle im Zweiten Weltkrieg bedeutete. Und hier kann man nochmal mit kleinem Rückgriff auf die Frage der Bedeutung der Propaganda festhalten, dass das eben alles immer koordiniert mit der Wahrnehmung in Italien selbst stattgefunden hat. Also diese Einsätze sind oft lange und logistisch auch intensiv vorbereitet worden. Mussolini hat gleichzeitig versucht, auf diplomatischem Wege das internationale Terrain zu bereiten, damit er diesen Weg gehen kann, ohne jetzt insbesondere Frankreich und auch England zum Gegner zu haben. Und trotzdem entwickelte sich diese aggressive Politik zu einer Isolation Italiens, die eben auch das Deutsche Reich und später Japan erfuhren. Und da entwickelt sich im Endeffekt dieses Bündnis der Abgeschlagenen, die aggressiv expandieren wollen, die diesen Nachholbedarf haben und die eben rassenideologisch argumentierend, also nach innen hin rassenideologisch argumentierend, das Anrecht vertreten, als Stärkere sich diese Gebiete nehmen zu können. Und ja, Mussolini trägt ja auch in Anknüpfung an das antike Rom diesen Titel des Dux, des Duce. Und das vertritt auch die Propaganda ganz stark. Also dieses Dux war auch an Häuserwänden, in Plakatform, in den Zeitungen überall zu sehen. Es gab ja auch diese Devotionalien, also Anhänger, Sticker, Klebebücher. Also es war wirklich präsent im Alltag, im Beruf, insbesondere natürlich im Militär. Und dafür sorgte dieses schon 1922 gegründete Ufficio Stampa, das kann man so als Pressebüro bezeichnen, das bis eigentlich 1937 viermal seinen Namen änderte und letztlich dann halt ja Ministero per la Cultura Popolare hieß, also für die Propaganda, wenn man so will, populäre Kultur der Regierung, also im Endeffekt als Sprachrohr der Regierung mit der Aufgabe, offizielle Verlautbarung Mussolinis zu verbreiten. Und das umfasste eben auch die Presse, das Radio, Foto und Film. Und diese Organe, übrigens auch die Tourismusbranche, diese Organe, die funktionierten reibungslos auch bei den Auslandseinsätzen. Also diese Bilder von den losziehenden Truppen, dieser vermeintliche Pioniergeist und dann eben auch die Kriegseinsätze. Die wurden also mit hochaufgelösten Farbaufnahmen, mit Filmaufnahmen, mit Radioübertragung, mit Übertragung von Reden Mussolinis auf der ganzen Bandbreite bespielt. Und das rührte natürlich auch von der Karriere Mussolinis selbst her. Er war Journalist, das hatten wir ja schon gehört, war als Sozialist der führende Mann des Avanti, des Sprachorgans des Partito Sociale Italiana, also der Sozialistischen Partei Italiens. Und nachdem er da ausgetreten oder rausgeworfen worden war, vollzog er diese nationalistisch-konservative Wende eben auch als Soldat im Krieg. Und auch da ist er weiter Herausgeber des Popolo d'Italia gewesen, also einer eigenen Zeitung. Und er wusste sehr genau, was es heißt, sozusagen auch im Krieg dargestellt zu werden. Also auch da war er in Uniform mit Waffe im Schützengraben zu sehen. Und da griff auch sozusagen später Goebbels drauf zurück, indem er wirklich diesen Soldat mit Waffe und Leica ausgerüstet als ja deutsche Erfindung deklarierte, aber tatsächlich Mussolini im Hinterkopf gehabt haben muss, der eben schon früh auf diese martialischen Bilder setzt. Man kennt es, dass Skandale und ja auch Kriege natürlich viel Medienaufmerksamkeit erhalten. Und genau die nahmen dieses, wenn man so will, Propagandaministerium in den Blick. Und das führte auch dazu, dass Mussolini, ja, ich denke, von seinem Selbstbewusstsein her sich durchaus gewappnet sah, noch breiter aufzutreten als bis dahin. Also das sieht man zum Beispiel auch an nicht nur den Massen, Ereignis mit hunderttausenden Zuhörern, die er vom Balkon aus begeisterte, sondern eben auch an den Posten, die er sich selber irgendwie zuschusterte. Er war nicht nur Regierungschef, er war zeitweise auch gleichzeitig Außenminister, Innenminister, Kriegsminister, Marineminister. Er hat also tatsächlich die Geschicke Italiens geleitet. Er hatte die Richtlinienkompetenz. Er war ein Diktator, der nach innen hat verbreiten lassen, il Duce ha sempre ragione, der Duce hat immer recht. Und dieses neue, ja, persönliche System einer politischen Diktatur agierte trotzdem immer im Rahmen der Monarchie. Und das ist eben das Interessante, dass er einerseits modern war, trotz Brückenschlag zur Antike, und nach vorne drang, aggressiv nach vorne drang, expandierte, aber gleichzeitig immer auch darauf bedacht war, den Rückhalt in der Bevölkerung zu haben und eben auch im Einvernehmen mit dem König zu agieren, der gerade auch bei den späteren Protektoraten über Albanien und Mazedonien mit seiner familiären Bande in diese Richtung eine Rolle spielte und der im Endeffekt als williger Gefährte Mussolinis alle diese Kriegsunternehmungen mittrug, Mussolini den militärischen Oberbefehl übertrug und sich verschiedene Kronen des Projekts Großreich Italien hat antragen lassen, unter anderem eben auch die Krone von Abessinien und den zusammengefassten Territorien Eritrea, Äthiopien und Somalia zur Africa Orientale Italiana, also zum afrikanischen, wenn man so will, Italien. Und ja, das sind also Faktoren, wo das Selbstbewusstsein der Italiener insgesamt geschmeichelt wurde. Und insofern ist diese Zeit des Ersten Weltkrieges, diese verlustreiche Zeit, auch diese Zeit des, ja, Selbstmitleids, sage ich mal, das ist überspitzt, vorbei. Mussolini hat diese Vision kreiert. Und der Propagandaapparat bedient die, egal ob militärische Rückschläge, finanzielle Überbelastungen und auch eigene Opferzahlen eigentlich auch die Kehrseite dieser Unternehmung hätte stark machen müssen. Das heißt, das neue Italien ist tatsächlich wesentlich selbstbewusster aufgetreten und hat meines Erachtens ganz stark auf diese rassenpolitische Komponente gesetzt, dass man überlegen sei, ein Anrecht habe und eben mit den militärischen Erfolgen als Stärkere auch bestätigt wird.
Ein weiterer Aspekt, der ja auch zum Thema Außenpolitik gehört, ist der Umgang mit dem Papst, mit dem Vatikanstaat. Diese Beziehung war ja seit der Italienischen Revolution im 1900 sehr ambivalent und ungeklärt. Mussolini schafft Klarheit mit den Lateranverträgen. Welche Auswirkungen hatte das auf die innere Verfasstheit des italienischen Faschismus?
Ja, das ist ja eine sehr lang zurückgehende Beziehung eines Konflikts zwischen Kirche und italienischer Regierung. Der Papst hatte damals im Endeffekt die ganze italienische Regierung exkommuniziert, als der Kirchenstaat einverleibt wurde und auch zuvor schon bei der Nationalstaatsgründung wurden ja Kirchengüter im großen Stile beschlagnahmt, veräußert, eben auch um die Revolution, diese italienischen Unabhängigkeitskriege finanzieren zu können. Und damit hat die Kirche natürlich enorm an Macht verloren. Die Franzosen waren noch aus der Zeit Napoleons und der französischen Besatzung Italiens herrührend, waren eine Garantiemacht in Rom, die eben mit dem Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 abzogen und dann, wie gesagt, fiel der Kirchenstaat diesem neu gegründeten italienischen Nationalstaat zu. Und seitdem waren die Beziehungen belastet. Die Bevölkerung war natürlich mehrheitlich katholisch, also zu 90%, ganz dominant katholisch und hörte auf die Stimme des Papstes. Trotzdem war dessen politischer Einfluss auf internationaler Bühne stark eingeschränkt, weil diese Anerkennung seitens des italienischen Staates fehlte. Also de facto hatte der Vatikan kein eigenes Territorium, das auch niemand von außen dementsprechend anerkennen konnte. Und die römische Frage klärte Mussolini 1929 mit den Lateranverträgen. Und Papst Pius XI., der seit 1922 bis 1939 eben in Amt und Würden war, erkannte dann den italienischen Staat an, also hat diese Exkommunikation, diese Fehde, diese langwierige beendet und dafür natürlich im Gegenzug Forderungen gestellt. Und die waren Mussolinis Zugeständnis, dem Vatikan politische und territoriale Souveränität zuzusprechen. Darüber hinaus gab es Entschädigungszahlungen für die, wenn man so will, verlorenen Territorien des Kirchenstaates, der ja fast den ganzen Mittelteil Italiens umfasst hatte. Und somit konnte der Papst wieder international agieren, gleichwohl er auch das Zugeständnis machen musste, sich nicht mehr in die italienische Politik einzumischen. Also es waren wirklich dann zwei getrennte Entitäten und das hatte ja auf lange Sicht tatsächlich eine fruchtbare Zusammenarbeit zur Folge, denn Mussolini, der, wie ich es gesagt habe, früh auf die Rassenkonzepte, die international en vogue waren, setzte, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, was das auch institutionell für Italien bedeutete, welche Institutionen geschaffen wurden, die eben konkrete Eingriffe in, ich sag mal, den Volkskörper vorzunehmen gedachten und was tatsächlich auch umgesetzt wurde. Und diese rassenideologische Ausrichtung war auch mit Blick auf den Lateranvertrag nicht unerheblich, denn der Katholizismus wurde als nahezu Staatsreligion, als die dominante Religion in Italien anerkannt, was jetzt mit der Anzahl der Katholiken in Italien keine Überraschung war. Aber gleichzeitig wurde ab 1930 wurden die jüdischen Gemeinden Italiens unter einen neu zu gründenden Dachverband gezwungen. Jede Region Italiens hatte darüber hinaus einen eigenen Dachverband zu stellen. Die Vorsitzenden dieser 23 Regionalverbände und des nationalen Dachverbands wurden von der italienischen Regierung zum Rapport herangezogen und umgekehrt wurden diesen auch Weisungen erteilt. Also es wurde ein Kontrollsystem etabliert, was nicht zuletzt auch finanzielle Aspekte hatte, nämlich dass Steuern abgetragen werden konnten. Und damit bewegen wir uns schon in Richtung antisemitischer Rassengesetze von 1938. Es gab schon in Mussolinis Zeit als Sozialist diverse Artikel, in denen er sich antisemitisch äußerte. In seiner Zeit als Regierungschef Italiens und Diktator umso mehr. Das hat auch international gerade beim jüdischen Weltkongress aufhorchen lassen. Und da trat dann wieder diese Ambivalenz, dieser Opportunismus Mussolinis auf, der in jede Richtung beschwichtigen konnte, der sozusagen flexibel auf Vorwürfe und Ereignisse reagierte. Seine Maxime war ja im Endeffekt, keine klaren Standpunkt zu definieren, um unangreifbar zu bleiben. Also falls Unternehmungen scheitern oder sich politische Gegebenheiten ändern, war man immer auf der sicheren Seite, wenn man sich vorher nicht festgelegt hatte. Und diese Flexibilität, dieser Opportunismus war bestimmt auch das Rezept für seinen Erfolg in machtpolitischer Hinsicht. Und diese Aussöhnung mit dem Vatikan hat ihm natürlich viel, viel Zuspruch innerhalb der Bevölkerung gebracht, aber auch seitens des Papstes, der ja in vielerlei Hinsicht mit dem faschistischen Regime mitgegangen ist. Also insbesondere die Expansion Italiens in Afrika unterstützte der Vatikan. Auch über seine eigenen Presseorgane und Verlautbarung wünschte den italienischen Truppen Erfolg, segnete die, es wurden Militärgeistliche mit einbezogen, mitgesandt. Und darüber hinaus gab es die Möglichkeit für die katholische Kirche zu missionieren. Und das sind natürlich ja auch Vorteile dieser Expansion, die Pius XI. Mitgetragen hat. Und nach seinem Ableben 1939 trug auch Pius XII., sein Nachfolger, diesen Kurs fort. Also auch die antikommunistische Ausrichtung lag natürlich ganz im ideologischen Sinne der Kirche, ebenso wie traditionell, das kann man gar nicht anders sagen, der Antisemitismus. Und das sind rassenideologische oder überhaupt auch ideologische Aspekte des Faschismus gewesen, die ganz grundlegend waren. Antikommunismus, Antisemitismus, vielleicht weniger als im Vergleich zum Nationalsozialismus, insbesondere aus der Retrospektive. Das wird viele verwundern, aber auch da führe ich gerne zu aus, gerade weil die Forschung dazu sehr breit aufgestellt ist und das heute mittlerweile unstrittig ist, dass im Kontext des Großwerdens der faschistischen Bewegung in Italien Antisemitismus von Anfang an eine Rolle spielte, aber eben auf eine weniger radikale Weise, auch weil das faschistische Regime sozusagen als Vorläufer eine viel längere Testphase und Entwicklungszeit überhaupt hin zum totalitären Staat hatte und diese Politik, mit der der neue italienische Mensch gegründet werden sollte, mit dem tatsächliche Eingriffe in die Bevölkerungsstruktur über Institutionen des Staates vorgenommen wurden, über die eben auch der Antislawismus ein Faktor spielt, der mit dem Ende des Ersten Weltkrieges diese territoriale Erweiterung um die Venezia Giulia bespielte und die Frage um Fiume und der eben auch unter Mussolini dazu führte, dass der neu gegründete Staat der Serben, Kroaten und Slowenen, also das ab 1929 sogenannte Jugoslawien, an der Grenze zu Italien einfach ein Dauergegner war. Und ja, wenn man das zusammennimmt, kamen Antisemitismus und Antikommunismus als weitere Faktoren dieser Ideologie hinzu. Also es ist zeitgenössisch gesehen eine durchaus lineare Entwicklung gewesen, in der Mussolini eben tonangebend war und dieser Schulterschluss Pius XI. Und dann Pius XII. Sowie auch mit dem König Italiens als sozusagen dritter Machtinstanz hat die Regierung Mussolini, hat die Diktatur Mussolinis gestärkt.
Zentral und auch ambivalent ist ja das Verhältnis zwischen Italien und Deutschland. Und da würde ich gerne nochmal auf den Anfang zurückgehen. Mussolini erlangt ja die Macht mit seinem Marsch auf Rom und ein Jahr später versucht Hitler den Marsch auf Berlin von München aus, der ja bekanntlich scheitert. Wissen wir zum Beispiel, was Mussolini über dieses Vorgehen Hitlers wusste und dachte, bevor 10 Jahre später die Machtübernahme stattfindet?
Ja, man kann den Fokus ein bisschen von Deutschland wegnehmen. Das ist nämlich auch ein beliebtes Vorgehen, eine beliebte Perspektive, nicht nur sozusagen eurozentristisch, sondern eben auch nationalistisch. Also nationalistisch ist vielleicht das falsche Wort, weil es im politischen Kontext auch eine andere Konnotierung hat. Aber wenn man diese nationale Brille aufsetzt und eben immer von der eigenen Geschichte ausgehend fragt, wie das sozusagen im Vergleich zum Nationalsozialismus stattgefunden hat, finde ich, schwingt auch immer so ein bisschen die Denke mit, dass ja die Radikalität, die ja unbestritten existierte, des Nationalsozialismus eben das vordergründige Untersuchungsobjekt sein müsste. Also um jetzt jeder Verharmlosung des NS vorweggreifen zu wollen, natürlich sind die Verbrechen des Nationalsozialismus Jahrhundertverbrechen, die eine ganz klare Zäsur in der Weltgeschichte bedeutet haben. Und die Verantwortung dabei liegt ganz klar bei Deutschland, insbesondere bei der Shoah und der Ermordung von fast 6 Millionen Juden. Aber auch die Verantwortung für den Ausbruch des Weltkrieges und 50 bis 60 Millionen Toter. Das heißt, die Verantwortung Deutschlands will ich aus dieser Frage, die Sie mir gestellt haben, gar nicht negieren. Die Frage, wie gehen Italien und Deutschland zusammen? Wie sieht Mussolini den Marsch auf Berlin beziehungsweise der gescheiterte Marsch auf die Feldherrnhalle in München? Die würde ich auszoomen und sozusagen aus italienischer Perspektive aufgreifen, nämlich mit der Brille Mussolinis, der sich als Vater des Faschismus natürlich mit diesem dritten Weg, den er international präsentiert und auch etabliert, der sich natürlich in einer sehr starken und dominanten Vorreiterrolle sieht, der durch seinen Machtzuwachs sich auch gerne schmeicheln lässt von anderen Staatsmännern, der den Faschismus beschreibt als Nicht-Exportartikel, aber gleichzeitig weiß, dass weltweit in über 40 Ländern faschistische Gruppierungen und teilweise auch Parteien bestehen, die sich eben an dem italienischen Modell orientieren. Und ich denke, der Marsch auf die Feldherrnhalle hat ihn insofern auch geschmeichelt, aber er hatte, denke ich, eine gewisse Abneigung in Richtung von Nachäffern, würde ich mal so behaupten, einfach aus der Angst heraus, dass es sich um eine Konkurrenz handeln könnte. Das ist natürlich für 1923 viel zu früh gegriffen, aber wir sehen gerade in der Beziehung zu Hitler, der, wenn man so will, es schafft, ein faschistisches System in Europa an die Regierungsmacht zu bringen, was dann nur noch mit Putsch in Österreich gelingt und danach im Kontext des Krieges eben auch in Spanien, Portugal, Kroatien. Das sind sozusagen Beispiele dann auch faschistischer Regierungen, obwohl da innerhalb der Forschung auch schwer differenziert wird und wesentlich sensibler argumentiert wird, um eben nicht das alles über einen faschistischen Kamm zu kehren. Aber nochmal auf Ihre Frage zurückgreifend, ich denke, dass die Zwischenkriegszeit in Europa stark vom Faschismus geprägt war, dass es europäische Faschismen gab, die wirklich dominierten. Es war eine Zeit, in der ohnehin nationalkonservative Regierungen ganz dominant waren. Und der Faschismus hat von Italien ausgehend einen Beitrag zum 20. Jahrhundert geleistet, der eben auch im Kontext des aufkommenden Nationalsozialismus gesehen werden muss. Und insofern war Mussolini über diesen gescheiterten Versuch in München bestimmt einerseits erfreut, andererseits hat er ihn belächelt, wie er auch Hitler, der lange versucht hat, sein vermeintliches, forschungstechnisch nicht gesichertes, aber eigentlich unstrittiges Vorbild Mussolini zu treffen. Und es gibt dieses berühmte Foto, wo das erste Treffen zwischen beiden stattfindet und Mussolini sozusagen in Uniform sehr selbstbewusst in die Kamera grinsend Hitler in Empfang nimmt, der da in Frack und mit Hut steht und wirklich also fast schon verschüchtert aussieht, ne? Und das ist natürlich ganz im Sinne Mussolinis gewesen, der sich hofieren lassen wollte, der den Ton angeben wollte, der in der internationalen Bewegung als die Führungsperson wahrgenommen werden wollte. Und erst mit der Regierungsübernahme Hitlers und Ja, dann vor allen Dingen dem Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde klar, dass sich dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis umdreht. Und Mussolini hat, und das fände ich als außenpolitischen Aspekt noch sehr interessant, hat sich da nicht lumpen lassen wollen und versucht, Schritt zu halten. Es folgten auf deutsche Expansionen, Territorialerweiterungen und dann Kriege, italienische Schritte, wie zum Beispiel auch das Protektorat über Albanien in Reaktion auf die sogenannte Zerschlagung der Resttschechei oder eben auch in Reaktion auf den Westfeldzug, der Angriff auf Ägypten und Griechenland oder in Reaktion auf den Balkanfeldzug, die Einnahme Montenegros. Also das mag alles sozusagen zu belächeln sein, zumal klar ist, dass gerade Griechenland und die Afrika-Feldzüge von Italien gar nicht alleine gestemmt wurden, dass Mussolini Hitler um militärische Hilfe bat und dass ja diese Hilfe gewährt wurde, nicht nur, weil Hitler lange Zeit in Mussolini ein politisches Vorbild sah und viel eben ja strukturell von dem italienischen Faschismus übernommen hat, sondern es ging auch um die Österreich-Frage, wo mit der zunehmenden Isolation der beiden Länder eine Annäherung stattfand. Die artikulierte sich ja dann 1936 zunächst im deutsch-italienischen Vertrag, den Mussolini eine Woche später bei einer Rede in Mailand als Achsenbündnis beschrieb und der fortan auch so zitiert wird, bekannt wurde. Und dann eben 1939 der Stahlpakt, also wo man sich dann schon auch militärische Hilfe in jedem Fall zusprach, egal ob man angegriffen wird oder angreift. Also diese Abhängigkeit, diese gegenseitige, die war dann ganz offensichtlich. Aber die war zu diesem Zeitpunkt bis 1939 eben noch von einer gewissen Konkurrenz der beiden Diktatoren geprägt. Und ich glaube, dass diese Ausrichtung auf die Koalition Deutschland-Italien ab einem gewissen Punkt eine zwangsläufige war. Gerade wenn man Italiens Verhältnis insbesondere zu Frankreich, aber auch zu England betrachtet und das umgekehrt auch für das Deutsche Reich in Anschlag stellt. Aber es ging doch um eine Abgrenzung der eigenen Interessenssphären, die sehr gut funktioniert hat. Deutschlands Streben nach Lebensraum lag insbesondere in Osteuropa. Und Italiens Hemisphäre war, wie gesagt, der Mittelmeerraum. Und ich habe jetzt schon ein paar sozusagen Staaten genannt. Wenn man sich die Karte mal vor Augen führt, sieht man, dass mit den genannten Ländern Italien, dann Albanien, Montenegro, dann mit dem Frankreich-Feldzug auch Südwestfrankreich, Griechenland und dann eben Libyen, Äthiopien, Somalia, und dann auch der Versuch, noch Tunesien mit einzunehmen, der Angriff auf Ägypten, dass da schon territorial recht viel erreicht wurde. Auch wenn Italien das aus eigener Kraft nicht mehr geschafft hat im Vergleich zu dem wesentlich höher industrialisierten Deutschland. Das ist also sehr interessant, auch aus der Perspektive, dass zum Beispiel der italienische Einsatz, ja, eigentlich der italienische Angriffskrieg auf Spanien, also die Unterstützung Francos 1936, eine Kraftanstrengung war, die für den weiteren militärischen Einsatz Italiens, gerade im Kontext des Zweiten Weltkrieges, sehr negative Folgen hatte. Einfach weil da ein Militärbudget ausgegeben wurde, das Italien nicht so leicht wegstecken konnte. Und weil die komplette Ausrüstung mehr oder minder da geblieben ist. Und das sind natürlich auch im Moment, als Italien gleichzeitig einen Krieg in Abessinien führte, Rückschläge, die Industrie und die Rüstung in Italien nicht so leicht weggesteckt hat. Und die Abhängigkeit zu Deutschland wuchs damit, auch was den Import von Rohstoffen anbelangte. Und umgekehrt war Deutschland aus politischer Perspektive darauf aus, aus seiner Isolation herauszukommen. Und man sieht eben, dass diese Zeit 35, 36, in der Mussolini als der starke Mann in Europa, der quasi in Spanien die Wende gebracht hat mit einer eigenen italienischen Armee, mit einer eigenen Luftwaffeneinheit, einer autonomen, mit der Kriegsmarine vor Ort, der gleichzeitig dann 35, 36 in Abessinien eine enorme logistische Tat sozusagen auf die Beine stellen musste, um diesen Krieg da und die Eroberung des heutigen Äthiopiens voranzutreiben und abschließen zu können, die Spuren hinterlassen hat. Und von diesem Moment des starken Diktators, der eben auch Kriege gewinnen kann, kam er danach schwerlich runter, musste dann aber ab 39, spätestens 40 einsehen, dass sich, wie gesagt, die Stärke Italiens, der Stärke Deutschlands in militärischer Hinsicht unterzuordnen hatte, eine Abhängigkeit bestand und deswegen eben auch diese neue Vision kreiert wurde, an der Seite des Deutschen Reiches weiter zu expandieren. Und das war dann auch innerhalb der italienischen Bevölkerung ein Moment, in dem sozusagen die Popularität Mussolinis Verluste erlitt und die im weiteren Verlauf des Krieges mit den größer werdenden Niederlagen und dem Rückzug der Achsenmächte in Afrika und dann der Landung der Alliierten in Sizilien ab 43 auch in Richtung seiner Absetzung führte. Also, um Ihre Frage nochmal kurz aufzugreifen, ich denke, dass dieses deutsch-italienische Verhältnis zu verschiedenen Zeiten aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden muss, dass Mussolini wirklich als Vater des Faschismus eine führende Rolle innerhalb Europas für sich beanspruchte und die auch relativ konkurrenzlos bis 35, 36 in Anspruch nehmen konnte und dann erst sukzessive mit der, ja, vor allen Dingen über den Abessinienkrieg erfolgten Isolierung Italiens in Richtung einer dann auch alternativen Annäherung nach Deutschland ging.
Hängt damit auch der gemeinsame Eingriff in den spanischen Bürgerkrieg zusammen und auch Italiens Nachlassen bei der Frage des Anschlusses Deutsch-Österreichs?
Ja, das ist genau, das ist eigentlich einer der spannendsten Aspekte. Also wenn wir nochmal die Außenpolitik betrachten, kann man sehen, dass Mussolini von Anfang an, also wie gesagt mit diesem Libyen-Krieg, der ja schon 1922 einsetzt und bis 1932 geht, einfach expandieren will. Aber erst 1923 auch besetzt er kurzzeitig Korfu, nachdem ein italienischer Gesandter in Griechenland ermordet wurde. Und das ist sozusagen der Eingang zur Adria. Und er muss auf Verhandlungsbasis dann sozusagen das Feld räumen, aber tatsächlich mit dem Sieg, dass das alles unter italienischen Bedingungen und dem Ultimatum, das Mussolini an Griechenland gestellt hat, dass das erfüllt wird. Er kriegt 50 Millionen Lire als Ausgleichszahlung und Griechenland wird wirklich auf internationaler Bühne vorgeführt. Der Völkerbund übrigens auch, denn im Endeffekt ist die Pariser Botschafterkonferenz die vermittelnde Instanz. Und wir haben über Fiume gesprochen, das D'Annunzio besetzt hatte, wo er dann wieder abziehen musste, nachdem es einen jugoslawischen Vertrag gab. Und Fiume wurde 1924 von Italien annektiert nach dem Vertrag zwischen Italien und Jugoslawien, der Vertrag von Rom. Und da musste man sich schon sehr wundern, wie das passieren konnte, nachdem eben D'Annunzio ja wirklich dann auch aus der Stadt vertrieben worden waren und in freien Wahlen es eine kroatische Regierung gab, die eben vor diesen faschistisch-nationalen Kräften den ersten Rang erstritt und dann einfach einem faschistischen Putsch abgesetzt wurde und Mussolini parallel an der Grenze zu Jugoslawien einfach mit dem Aufrücken von zwei Divisionen zu zwei, die dort ohnehin schon stationiert waren, von einem Überraschungsangriff sprach und bis 1926, 27 wirklich da permanent mit dem Säbel rasselte. Also da sieht man schon, Libyen, Korfu, Fiume, und dann 1926 das Protektorat über Albanien bis hin zum Abessinien und dann zum Spanischen Bürgerkrieg. Es vergeht quasi kein Jahr, in dem außenpolitisch nicht mit dem Säbel gerasselt wird. Und der große Schlag ist mit Sicherheit der Abessinienkrieg, weil der insbesondere mit Ausgleich Frankreich-England stattfinden soll. Mussolini ist auf diplomatischer Ebene da noch relativ vorsichtig, weil es klar ist, dass es sich wirklich, anders als bei diesen Einsätzen vorher, um einen Angriffskrieg auf das letzte freie Land in Afrika handelt, das im Endeffekt der Zustimmung Englands und Frankreichs bedarf, was an sich zeitgenössisch gesehen schon verrückt ist. Aber die Annäherung findet statt, indem Mussolini im Endeffekt der Stresa-Front beitritt, also die Ankündigung von Hitler, dass die in Versailles auferlegten Rüstungskontrollen beendet seien, dass Deutschland jetzt sozusagen wieder eine Armee haben soll mit 500.000 Mann, die überraschen und sorgen für Unruhe. Und Mussolini sieht hier den Moment, um Frankreich und Großbritannien von seiner Äthiopien-Mission überzeugen zu können und will im Gegenzug dafür als Schutzmacht Österreichs auftreten. Es gibt diese spektakuläre Verlegung von italienischen Truppen an den Brenner, mit denen Mussolini dann auch wirklich unterstreichen will, dass es zu keiner deutschen Invasion Österreichs kommen darf. Und das ist aber alles nur Vorgeplänkel für den lange vorbereiteten Abessinienkrieg. Das hat übrigens Hitler auch auf dem Schirm, der Haile Selassie, dem Kaiser von Abessinien, eine Waffenlieferung in nicht unbeträchtlichem Ausmaß zukommen lässt, soweit, dass Militärberater Hitlers schon befürchten, dass Mussolini den Krieg dort verlieren könnte. Das wird auch in Rom bekannt und durch die Presse gezogen und zieht große Kreise. Und Hitler sieht dann auch mit der Isolierung von Mussolini, dass er von einer weiteren Unterstützung Haile Selassies absehen sollte, weil die Weiterentwicklung des Deutschen Reiches unter nationalsozialistischer Führung nur gelingen kann, wenn eben auch das faschistische Italien fortexistiert. Und eine vermeintliche Niederlage in Abessinien hätte auch das Ende des Faschismus bedeuten können. Insofern war Mussolini vorsichtig in seinem Vorgehen. Er hat versucht, Frankreich und Englands Zustimmung zu erhalten. Frankreich war dem Anliegen positiv gesinnt, England mit der anstehenden Wahl im eigenen Land zurückhaltend. Und als dann sozusagen im Oktober 35 der Angriff Italiens auf Äthiopiens losging, folgten englische Sanktionen im Völkerbund, den letzten Endes auch die Franzosen mittrugen. Und seitdem fand eben diese radikale Abkehr Mussolinis von Frankreich und England statt. Und er hat dann auch hier wieder rassenideologisch argumentiert und eben diese Sanktion als jüdisches Werk eines englisch-jüdischen Freimaurerkomplotts verrufen, hat von okkulten Kräften und Feinden Italiens gesprochen und ist dann sehr sozusagen wirkstark, wirkmächtig mit einer Rede, die er 1937 vom Balkon am Palazzo Venezia in Rom gehalten hat, aus dem Völkerbund ausgetreten, mit Hunderttausenden, die ihm dann zujubelten. Und dieser schwer erkämpfte Sieg in Abessinien, der wirklich zwischen 370 und 700.000 Abessinier das Leben gekostet hat, der war radikal, der setzte auf Giftgas in großem Stil, auf Deportation, Konzentrationslager, systematische Ermordung und war wirklich von der auch schon in Libyen mit ähnlichen Mitteln erprobten Generalität und dem Militär gnadenlos durchgesetzt worden. Trotzdem alles andere als leicht erkämpft, weil es diverse Rückschläge aus militärischer Hinsicht gab, weil logistisch Italien tatsächlich am Rande seiner Kapazitäten war und weil der internationale Druck stieg. Mussolini hat auch eingeräumt, hätte der Völkerbund diese Sanktionen strikt umgesetzt und wären Öllieferungen ausgesetzt gewesen, wäre der Krieg schnell beendet gewesen. Und das war eben auch der Moment, der für Hitler ganz entscheidend war. Denn er konnte dann hier unterstützen und sich die Gunst Mussolinis erwerben, trotz der vorherigen Waffenlieferungen. Deutschland ist dann einfach ein wichtiger Partner geworden. Und das hat sich dann auch im Spanischen Bürgerkrieg gezeigt, den Sie angesprochen haben. Denn hier ist auch die Legion Condor mit präsent gewesen und das deutsch-italienische Zusammengehen wurde hier auch erprobt. Aber wie gesagt, mit Italien als eindeutig der ausländischen Macht, die dort am stärksten vertreten war, die wirklich entscheidend für den Sieg Francos war. Und die, wie ich es erwähnt habe, sich dadurch auch selbst so weit geschwächt hat, dass das deutsch-italienische Bündnis dadurch fast alternativlos wurde. Also diese Zeit der Stärke, die nach außen hin durch diese Kriege ja präsentiert wurde, die war gleichzeitig ein Wendepunkt, weil Mussolini damit wirklich den Weg des Krieges gehen musste, und zwar gemessen am Tempo der deutschen Kriegswirtschaft und von Hitlers Expansionsplänen. Man sieht ja dann im Verlauf des Krieges mit dem Balkanfeldzug und dem Afrikazug, dass es da auch zu Abweichungen und Verzögerungen kommt, aber dass diese beiden Staaten enger als alle anderen im Kontext des Zweiten Weltkrieges miteinander kooperiert hatten und ideologisch näher auf einer Linie standen als viele andere Kriegsparteien und dass diese sogenannten Achsenmächte bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch tatsächlich die ja entscheidende Macht in Europa und darüber hinaus zu sein schienen. Also ein fatales Bündnis, das zum Glück gescheitert ist.
Der Anschluss von Österreich, die Münchner Konferenz, auf der Mussolini ja auch als Vermittler auftritt, und die deutsche Besetzung Tschechiens und deutsche Besetzung Böhmens und Mährens, das sind ja alles Schritte auf dem Weg in den Zweiten Weltkrieg. Sie hatten ja geschildert, dass Mussolini in diesem Zeitpunkt, wenn man es etwas despektierlich sagen will, ja schon sowas wie ein Juniorpartner von NS-Deutschland ist. Wusste er, was Hitler plant, welche Ausmaße diese deutschen Kriegsplanungen hatten und auf was er sich da, böse gesagt, einlässt?
Also ich glaube, Mussolini hat sich vor allen Dingen sehr lange versucht, gegen dieses sich immer klarer abzeichnende Bild des Juniorpartners, also dieser Umkehrung des Schüler-Lehrer-Verhältnisses, zu wehren. Und die militärischen Erfolge, die Italien zunächst alleine feiern konnte, gaben ihm da recht. Und auch als er nur noch mit der Hilfe von deutschen Militärerfolge feiern konnte, gestand er sich das, glaube ich, auch propagandistisch nach innen nicht in der Form ein, wie es zu diesem Zeitpunkt schon Realität war. Und diese Abhängigkeit war, glaube ich, dann besonders ärgerlich, weil, an Ihre Frage anknüpfen, Hitler eben seine Pläne nicht offengelegt hat und auch gar nicht auf das Einverständnis Mussolinis angewiesen war. Und zum Beispiel auch beim Frankreich-Feldzug losgeschlagen hatte, ohne Einbeziehung italienischer Truppen. Das war dann im Krieg gegen die Sowjetunion ganz anders. Da war die italienische, also war Italiens Armee präsent mit einer eigenen Armee, ja, mit der 8. Armee, Armata Italiana in Russia, also Armia abgekürzt, und hatte da eigene Frontabschnitte. Und trotzdem, genau, war klar, dass das mehr oder minder ein Beitrag war, den Italien mit seinen letzten Ressourcen geleistet hat. Und das wurde dann auch besonders deutlich mit der Verhaftung Mussolinis 1943 und der folgenden Befreiung durch deutsche Fallschirmjäger und der Installierung, ja, dieses Marionettenstaats in Norditalien, der Repubblica Sociale Italiana, in der eben auch, was die italienische Generalität anbelangt, dann nicht mehr viele Mitstreiter aus vorherigen Zeiten präsent waren und wo auch sozusagen nur noch radikalfaschistische Kräfte partizipierten und ideologisch überzeugt am Kampf mit Deutschland im Zweiten Weltkrieg weiter teilnahm. Es war eine repressive Zeit, auch für die italienische Bevölkerung im Norden. Und es war vor allen Dingen auch eine Zeit, in der dann der Krieg nach Italien verlagert worden war. Und ja, Mussolini wurde da zum Beispiel auch mit einer M-Division von Himmler ausgestattet, also tatsächlich mit Fahrzeugen und in Deutschland ausgebildeter, wenn man so will, italienischer SS, die ihn als Leibstandarte beschützen sollten. Und da gab es dann auch große Pressekampagnen oder eben jedenfalls in diesem Moment der Übergabe. Und die machte eigentlich nochmal deutlich, dass ja das Regime am Ende war, auch wie Mussolini sagen, körperlich aufgestellt war. Er war lange krank und sah dementsprechend auch nicht mehr so vital aus, wie er sich vorher immer gegeben hatte. Man denke da an die Erntepropaganda zu Zeiten der Wirtschaftskrise zurück, wo er mit nacktem Oberkörper im Feld unterwegs war oder auch ja, schwimmend im Flugzeug fliegend. Also das war zu diesem Zeitpunkt dann alles weg und das hat natürlich in der Bevölkerung gewirkt, negativ aus Perspektive Mussolinis, denn das faschistische Regime ist 1943 überraschend schnell einfach abgelöst worden, aufgelöst worden. Die monarchistischen Kräfte und die neue Regierung unter Badoglio haben diese ja über 20 Jahre etablierten Strukturen von heute auf morgen einfach so zerschlagen können. Von irgendwie fast der Hälfte der italienischen Bevölkerung, die mal in faschistischen Parteistrukturen organisiert war, gab es keinen Widerstand, gab es keine Versuche, Mussolini zu befreien, gab es keine Proteste. Also da war der Krieg schon so weit fortgeschritten, da war die Kriegsmüdigkeit schon so groß, da war Italiens Rückzug schon so klar, dass diese Partnerschaft mit Deutschland eher, denke ich, als großes Übel betrachtet wurde, das einen Kriegsaustritt nicht ermöglichte. Auch gerade wegen dieser vermeintlichen persönlichen Ebene, die Hitler und Mussolini hatten. Er hat, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Kontext, hören sagen, festgehalten, dass Italien nicht wie im Ersten Weltkrieg schon wieder Deutschland den Rücken kehren könnte und über Jahrzehnte als Verräter tituliert werden könnte. Italien müsste diesem Bündnis beistehen, koste es, was es wolle. Und das ist, wie gesagt, mit den letzten Ressourcen getan worden. Nach dem Kessel von Stalingrad sind die Reste der 8. Armee aufgelöst worden. Und das war im Endeffekt auch der Moment, in dem die Partisanen in Italien als stärkste Gegenbewegung dem Rest des faschistischen Staates sehr stark zusetzten. Und das ist ja dann auch für Deutschland sukzessive Realität geworden. Man hat den Afrika-Feldzug schon gesehen, dass auch da 1943 im Mai in Tunesien der Krieg mehr oder minder zu Ende war. Deutsche Truppen und italienische Truppen kapitulierten dort gemeinsam. Und das Landen der Alliierten auf Sizilien wenige Monate später war dann der Start des lang hinausgezögerten Niedergangs dieser beiden faschistischen Kräfte in Europa.
Hätte Italien in dem Moment des Kriegsausbruchs des Zweiten Weltkriegs, als Deutschland Polen überfällt, noch sagen können, wir machen nicht mit, wir bleiben neutral oder wir stellen uns sogar gegen Deutschland, oder war Mussolini da schon zu tief drin?
Das war wirklich noch ein Moment der Selbstüberschätzung, in dem Mussolini Hitler sogar energisch drum bat, partizipieren zu können. Also insbesondere dann bei dem Frankreich-Feldzug, wo ja Italien erst ja in den Zweiten Weltkrieg im Endeffekt einstieg. 1939 waren sie ja nicht dabei. 1940 war der Beginn für Italiens Teilnahme am Zweiten Weltkrieg und dann auch erst zu einem Moment, als der Krieg in Frankreich eigentlich schon entschieden war und die italienischen Truppen haben sich mehr oder minder in Südwestfrankreich in den Bergen einen Stellungskrieg mit den französischen Einheiten geliefert, die eben ja keine großen Gebietsgewinne zur Folge hatten und konnten trotzdem am Ende einen Teil des Kuchens für sich beanspruchen. Und das war ja aus dieser Sicht, denke ich, Mussolinis heraus geboren, dass Italien einerseits stark ist, dass er, wie gesagt, als Initiator dieser Epoche des Faschismus einfach zu berücksichtigen sei und dass er einfach auch sein Ziel des Mare Nostrums verfolgen konnte. Also auch Teile von Südfrankreich mit zu besetzen, passte durchaus in dieses Bild, in diesen Plan. Und da war, denke ich, schon eine Euphorie da, die auch ja vielleicht darauf setzte, dass der Krieg nicht in dem Tempo weitergehen würde. Also das war auch in den Treffen zwischen Hitler und Mussolini Thema, dass die italienische Rüstung Zeit brauchte und dass sozusagen die Ressourcen wieder aufgefüllt werden mussten und das Tempo sollte verlangsamt werden. Und ja, ich denke, dass es vielleicht erst mit Griechenland klar wurde, wo die italienischen Truppen fast vollständig von den Griechen zurückgedrängt wurden, dass militärisch, logistisch ja das Ende der Fahnenstange erreicht war. Und trotzdem hat auch vielleicht als Selbstläufer die Propaganda und auch die Euphorie der Bevölkerung über diese Siege, über die Teilbesetzung Jugoslawiens, über die Eingliederung Albaniens in das Großreich Italien, das gleiche galt für Mazedonien, wie gesagt die Afrika AOI, italienisch Afrika mit Äthiopien, Libyen, Äthiopien, Somalia, Eritrea, dann mit Libyen. Das waren alles Punkte, die auf der Karte sehr eindrucksvoll ausgesehen haben müssen und wahrscheinlich zum Weitermachen animiert haben. Und das war ja auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzusehen, ob dieses Bündnis mit dem Deutschen Reich ein Fehler gewesen wäre oder nicht. Denn ein Sieg in der Sowjetunion hätte da auch bestimmt das ganze Kriegsgeschehen noch einmal geändert, zumal ja auch Japan ein großes Interesse gehabt hatte, Vertrag mit dem Deutschen Reich einzugehen. Und dieser Pakt wurde ja mit, oder dieser ja, deutsch-italienische Antikominternpakt wurde ja dann mit dem Drei-Mächte-Pakt um Italien erweitert und auch um Bulgarien, Kroatien, Spanien, Ungarn, ne, viele dieser Mitglieder der Achsenmächte. Und das war schon ein eindrucksvolles Bündnis. Aber die Kriegsmüdigkeit, die Ressourcenknappheit, der Lebensmittelmangel in Italien, die sinkende Popularität Mussolinis, die hohen Opferzahlen, das waren alles Punkte, die dafür sprachen, dass der Kollaps des faschistischen Systems tatsächlich gewünscht war.